Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken. Mein Name ist Daniel Postzig, ich arbeite als Kirchenmusiker für die Neuapostolische Kirche Nord- und Ostdeutschland und ich begrüße mir gegenüber in Berlin den Berliner Dirigenten und Kirchenmusiker Volker Hedfeld. Hallo Volker.
Hallo Daniel, herzlich willkommen in Berlin und hallo zusammen, ihr alle dort draußen.
Ja, es ist wirklich schön, mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen, bei der wir uns auch zur gleichen Zeit im gleichen Raum befinden. Leider bei den vollen Terminkalendern nicht die Regel, wir geben es zu. Dennoch, Volker, wir befinden uns mitten in Paul-Gerhardt-Jahr und auch in unserer Beschäftigung mit Paul-Gerhardt und wir sprechen heute über ein Stück, das für mich so ganz perfekt in diese sommerliche Jahreszeit passt.
Absolut. Und das Lied ist mal wieder so ein echter Allrounder. Wir finden es im reformierten Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch, im mennonitischen und selbstverständlich auch im apostolischen Gesang.
Ja, auch wenn ich die kleine Einschränkung geben möchte, dass dieses im Original 18 Strophen umfassende Stück im neuapostolischen Gesangbuch mit lediglich 5 Strophen doch wieder einer gewissen Kürzungstendenz unterlag.
Ja, schwerer Ausab, ne?
Ja, ich möchte einfach zu Anfang es nur einmal gesagt haben und wir wollen da gar nicht drauf rumreiten. Aber es ist schon so, dass in diesen 18 Strophen doch nochmal deutlich mehr passiert. Und ich bin in dieser Recherche tiefer in das Stück eingestiegen, als es mir vom ersten Lesen und vom Kennen aus dem Gesangbuch selbst vertraut war. Und meine Hoffnung ist gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch Lust darauf machen, sich auch mit den 13 uns eher unbekannten Strophen mal zu beschäftigen. Da steckt nämlich richtig viel drin.
Ja, und bei so vielen Texten von Paul Gerhardt, das haben wir jetzt auch schon hinlänglich und hinreichend immer wieder festgestellt, sind es eben Gesamtkunstwerke, ne, die man eben dann auch in seiner vollen Länge genießen und auf sich wirken lassen sollte.
Ja, und gerade die Loblieder, das werden wir jetzt merken, das werden wir auch im nächsten Monat bei dem nächsten Lied merken, ist es ja so, wir stellen uns ja, oder ich stelle mir zumindest häufig die Frage, wenn ich auf die Biografie von Paul Gerhardt gucke, wir haben Anfang des Jahres ausgiebig darüber gesprochen, wie kann man so ein reines Loblied schreiben, wenn man so viel Tragisches, so viele Schicksalsschläge erlebt hat. Und wenn man diese Loblieder mal in ihrer ganzen Texttiefe auslotet, stellt man fest, ja, das geht, weil sich so ein Autor wie Paul Gerhardt erlaubt, kritische oder zweifelnde Untertöne immer in das Lob mit einzubetten. Dadurch wird es ein großes Ganzes und sofort sehr viel griffiger. Und wir werden heute und auch in der nächsten Episode feststellen, dass gerade bei den Lobliedern die Psalmen ein ganz wichtiger Urgrund sind. Und heute haben wir einen direkten Bezug zum Genfer Psalter. Wir werden in der nächsten Episode, das so viel sei schon mal verraten, auch etwas über den allgemeinen Zugriff von Paul Gerhardt auf die Psalmen erfahren.
So, dann sage ich mal einfach, das reicht jetzt als kleiner Ausblick. Wie gefällt dir denn unser Lied heute überhaupt?
Ich mag es ganz gern. Ich habe damit so eine kleine Biografie. Meine Organistenkarriere innerhalb der Neuapostolischen Kirche begann mit der Einführung des damals neuen Gesangbuchs, also 2005. Und damit war das eins von den ersten Stücken, die ich so in die Finger bekommen habe, ganz wortwörtlich. Und es begleitet mich seitdem immer wieder, weil es war so eine erfrischende Abwechslung, so ein spritziges Lied zu haben, neben allen doch etwas gemächlicheren Gemeindeliedern, die sonst so gespielt wurden und gesungen wurden.
Ja, mir geht das ganz ähnlich. Ich habe das zwar nicht, kann mich nicht erinnern, wann ich es das erste Mal gespielt habe, aber es wird auch nicht zu oft gesungen, finde ich, in den apostolischen Gottesdiensten. Also eher selten zumindest bei uns in der Gemeinde.
Aber das kann ich für uns nicht sagen. Wir singen das zumindest, wenn ich Dienst tue, doch wenn es dem Kirchenjahr angemessen ist, recht regelmäßig.
Ich kann mich an einen evangelischen Gottesdienst erinnern, den ich auch gespielt habe, wo ich Organist des Gottesdienstes war, wo alle 18 Strophen auf den Gottesdienst verteilt waren. Witz. Und die Predigt hat tatsächlich wurde unterbrochen, weil dann die nächsten drei oder vier gesungen wurden. Das war total spannend.
Es wird ja sehr gerne um den Sonntag Kantate herum
genau.
gemacht.
Das war so ein Sonntag, genau.
Genau. Also vielleicht nur als kleinen Einschub, die Sonntage im Kirchenjahr haben ja einen bestimmten Namen und mit diesem Namen verbunden ist ja auch immer eine gewisse Form und ein gewisser Inhalt. Das ist was wir aus neuapostolischer Tradition so außerhalb der fest geprägten Zeiten nicht kennen. Aber es gibt Sonntagkantare und Kantate und Lettare, freut euch. Und da gibt es.
Aber kurz zusammengefasst, das ist ein total beliebtes Stück, glaube ich, bei allen Gemeinden. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil es so kurze Strophen hat. Es ist sehr prägnant. Es ist deswegen auch sehr gut lernbar, beziehungsweise man behält es. Das ist quasi eine Ohrwurm-Geschichte. Ne?
Genau, das hat ja was mit der melodischen Qualität zu tun. Ich glaube, der Tanzcharakter, der da drinnen steckt, das Hüpfen und Springen, der überschaubare Ambitus und all das, worauf wir später musikalisch noch zu sprechen kommen, hat ganz viel zur Popularität beigetragen. Und genau, wie du richtig sagst, ist, glaube ich, auch die Kürze der einzelnen Strophen hilfreich, um da viel Struktur reinzubekommen.
Genau, also ich erinnere mich an ein Instrumentalbeiwerk unserer Kirche, was der Verlag herausgegeben hat, mit ganz vielen Sätzen von Carsten Borkowski, den wir beide gut kennen. Er hat dieses Heft »Ich singe dir mit Herz und Mund« genannt, wo es eigentlich um Instrumentalmusik geht. Also ganz prägnanter Titel auch darüber hinaus.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf den Titel zu sprechen, der ja auch immer bestimmte Assoziationen auslöst. Ich habe jetzt vorhin schon angeteased, dass wir ein bisschen über den Genfer Psalter sprechen wollen. Bevor wir jetzt da so ein bisschen in das kleine Spezialthema abgleiten, du wirst mich zur Not bremsen, das weiß ich. Hau doch vielleicht mal gerade so ein paar allgemeine Informationen zum Stück raus, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind.
Also speziell über die Melodie würde ich gerne erstmal was sagen, die, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, ob Johann Krüger heute schon genannt wurde, aber ja, im Neuapostolischen Gesangbuch ist diese Melodie in 3 halbe Takt notiert, steht in F-Dur. Und das Besondere an dieser Melodie ist, dass sie ohne die sonst typische 7. Stufe der Tonleiter auskommt. Außerdem betont sie sehr häufig die 6. Stufe dieser Leiter. Und das verleiht ihr einen modalen, fast pentatonischen Charakter. So, und rhythmisch, das lohnt sich total, dass man da mal ins Original schaut. Denn jeder Chorleiter wird feststellen, wenn man das dirigieren will, und man macht es so, wie es im Neuapostolischen Gesangbuch abgedruckt ist. Man fängt sogar auftaktig an, so beginnt das ja bei uns, um dann in einem 3-halbe Takt fortzufahren, wird feststellen, dass es da so ein Störgefühl gibt. Also ich finde, erstens, es fängt eigentlich nicht auftaktig an, sondern Krüger hätte nicht mit einer halben beginnen müssen, wenn er das als Auftakt meint, sondern das heißt, ich singe dir. So. Und deswegen wird man, gerade wenn man das Original sieht, 2 Dinge feststellen. Erstens, da stehen gar keine Takte. Zweitens, sollte man Takte reinschreiben, müssten es ständige Wechsel sein aus 4ern und 3ern. 4-halbe und 3-halbe. Und dieser Gestus, das passt also total schön, weil er tänzerisch ist zu diesem wunderschönen, fröhlichen und psalmhaften Charakter des Stückes.
Ja, und mit psalmhaft baust du mir jetzt direkt die Rampe, um kurz abzuweichen. Bevor ich das mache, ich war Anfang des Jahres auf einer Tagung und habe innerhalb dieser Tagung an einem Kurs teilgenommen, wo wir uns im Tanzen probiert haben zu eben unter anderem auch diesem Lied. Und das ist ganz spannend, dass man diese barocken und Spätrenaissance-Schreittänze, die passen ganz hervorragend auf diese Musik. Und es ist wirklich ganz, ganz nah bei. Und ich habe es zum ersten Mal wirklich auch körperlich ausprobiert und erfahren und auch Freude dabei entwickelt. Es ist echt cool, solche Choräle zu tanzen, weil, ja, ich stehe hier und singe Tobe Welt und springe und da kann man einen Sprung einbauen und was weiß ich nicht alles. Das ist schon ziemlich cool, eine ganz spannende Erfahrung. Okay, jetzt hast du Johann Krüger erwähnt. Ursprünglich ist dieses Lied, wir wissen es oder ihr Zuhörenden ahnt es vermutlich, natürlich mal wieder erschienen in Praxis Pietatis Melica, dem berühmten Gesangbuch Krügers. Jetzt könnte man meinen, wenn Johann Krüger ein Gesangbuch rausgibt, dass Krüger natürlich auch die ganzen Melodien geschrieben hat. Zumal wir, wenn wir heute ins Gesangbuch gucken, immer den Namen Johann Krüger sehen. Der Krüger hat aber gar nicht so viele Melodien selbst geschrieben. Er hat ganz viele Melodien ganz schlicht und ergreifend adaptiert und auch hat er teilweise Melodien zugeschrieben. Also beispielsweise sollte unser Lied, ich singe dem in Herz und Mund, eigentlich über die Melodie Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich gesungen werden. So hat übrigens auch Johann Sebastian Bach das Ganze vertont. Und in einer späteren Ausgabe erst, also nicht in der Erstauflage, zweit, dritt, viert, erscheint dann in Praxis Pietatis Melica die heute gebräuchliche Melodie. Die hat Krüger eigentlich geschrieben für das Lied Nun danket all und bringet er. Das ist ebenfalls ein Text von Paul Gerhardt. Und da greift er Textstellen aus dem Buch Jesus Sirach auch auf. Und zwar exakt die gleichen Textstellen, die auch Martin Rinkert schon verwandt hat für sein, ich glaube, das weltbekannte Danklied schlechthin, Nun danket alle Gott. Es wäre müßig, darüber zu spekulieren, inwiefern versucht hat Krüger quasi ein neues, für seine Zeit typisches Nun danket alle Gott zu schaffen und inwiefern er da mit Rinkert, der viel früher geschrieben hat, da in Konkurrenz zu treten. Aber das, den Weg machen wir gar nicht auf. Wir bleiben bei unserem Text und unserer Melodie. Also Krüger bedient sich, so habe ich es gelesen, einer Melodie des Genfer Psalter. Und wie das so ist, wenn ich so eine These lese, möchte ich sie auch nachvollziehen und habe mir dann auch mal Drucke des Genfer Psalters angeguckt. Und ja, es stimmt tatsächlich. Was ist jetzt aber der Genfer Psalter? Wir werden ihn hoffentlich, solange unser Podcast fährt, noch das eine oder andere Mal erwähnen. Der Genfer Psalter, und das habe ich in einem Gespräch mit einem Kollegen herausgefunden, ist das älteste Gesangbuch der Welt, Stand heute, weil es das einzige durchgehend in Benutzung seiende Gesangbuch seit 1562 ist. Also seit 1562 bis zum heutigen Tag wird aus dem Genfer Psalter gesungen. Es ist leicht modernisiert worden, es gab Übersetzungen in unterschiedliche Sprachen und so weiter. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt, also 480 Jahre knapp, wird dieses Gesangbuch verwandt. Seit 1573 wird in deutscher Sprache daraus gesungen. So, was war die Idee des Genfer Psalters? Genf ist Schlüsselwort. Wir reden hier von den Schweizer Reformatoren. Und die Idee des Genfer Psalter war die Nutzbarmachung der Psalmen aus der Bibel, aber nicht in lateinischer Sprache und auch nicht in dem sektiererhaft katholizistischen Gestus des Psalmodierens. Das sind nicht meine Worte, das ist so die Idee der Schöpfer gewesen, sondern etwas, was dem Volk zugänglich ist. Also eine Melodiosität, die von musikalischen Laien, vom Gemeindemitglied singbar ist in der jeweiligen Muttersprache. Aber, und das ist die Einschränkung, das finde ich ganz amüsant, in einer Art und Weise, dass es nicht zu affektierend ist, also dass es nicht zu sehr den Körper anspricht, dass es eben nicht tänzerisch ist. Also der Genfer Psalter ist da eher nüchtern gehalten. Wir werden, da wir einige Stücke aus dem Genfer Psalter beziehungsweise angelehnt daraus in unserem Gesangbuch haben, da bestimmt auch mal eine ganze Reihe zu machen. Aber an dieser Stelle nur kurz der Hinweis, die Melodie bezieht sich auf den Psalm oder auf die Melodie zum Psalm 97. Und einige Phrasen hat Krüger aus diesem Genfer Psalter komplett übernommen, andere hat er dann dem Text entsprechend angepasst und ist dann eigentlich ganz gegen den Geist dieses Stückes ein bisschen beschwingter und tänzerischer gefasst.
Das ist doch so, dass es im Kinderchorbuch der NRK dieses Stück mit dem vollen von dir genannten Texten einen ganz hübschen Satz gibt, oder? Genau. Das leitet ja schon zum gemeinsamen Musizieren. Übrigens, wer sich das Original mal ansehen und sich des Originals mal annehmen möchte, findet einen Satz von Krüger. Für vierstimmigen Chor auf johannkrüger.de. Es gibt auch Ausgaben des Genfer Psalters. Diese sind einstimmig und manchmal gibt's da auch eine schöne Abwechslung für den Gemeindechor.
Ja, vielen Dank für diesen sehr praxisorientierten Tipp. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach mal auch so, nennen wir es mal, Derivate einer bekannten Melodie zu nehmen und sie durch die Gruppen wandern zu lassen. Gemeindechor, Kindergruppen und Gemeindegesang selbst. Jetzt schauen wir nochmal auf den Ursprung, bevor wir uns nicht nur auf die 5 Strophen des NRK-Gesangbuchs, sondern irgendwie in der Ganzheit den 18 Strophen dieses Textes stürzen wollen. Wir wissen nicht ganz genau, wann das Stück geschrieben wurde. Wir wissen ja immer nur, wann es gedruckt wurde. Es scheint so zu sein, dass es unmittelbar nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges von Paul Gerhardt geschrieben wurde. Es erscheint unter den ersten 18 Paul-Gerhardt-Liedern in Praxis Pietatis Melica. Kleine Randbemerkung. Paul Gerhardt wird bei Praxis Pietatis Melica nie als einer der Autoren namentlich erwähnt. Also es werden andere Autoren namentlich im Deckblatt erwähnt, aber Paul Gerhardt, obwohl am Ende in der letzten Auflage die meisten Lieder von Paul Gerhardt sind, heißt es nur von verschiedenen Autoren. Aber sein Name taucht da im Deckblatt und in der Titelgebung erstaunlicherweise nie auf. Aber gut, das ist nur als ganz kleine Randnotiz. Ende des Dreißigjährigen Krieges und es steckt wirklich voller Theologie. Und fangen wir doch beim Titel an, Volker. Ich ahne schon, woran du denkst, wenn ich die beiden Stichworte Herz und Mund reingebe.
So circa vor 10 Jahren über ein Bachfest, ich glaube aus Leipzig, gab es einen Hoodie, den auf einmal verschiedene Chorleiterkollegen trugen. Und da war vorne drauf ganz groß gedruckt Herz und Mund und Tat und Leben. Mittlerweile ist der vergriffen. Also als ich anfing, überhaupt darüber nachzudenken, auch so ein Ding anzuziehen, gab es ihn nicht mehr. Das ist der Titel der Bach-Kantate BWV 147. Unfassbar prachtvoller Eingangschor übrigens. Weißt du natürlich, wüssten unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, lohnt sich. Aber ist vor allen Dingen berühmt wegen zwei Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach. Einmal in der Mitte, wohl mir, dass ich Jesum habe, und am Ende, Jesus bleibet meine Freude. Zweimal die gleiche Musik. Und dann fällt mir auch noch so ein Sprichwort ein: Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über.
Genau an dieses Sprichwort, aber auch an die Kantate zugegebenermaßen, musste ich auch zuerst denken. Aber bei diesem Sprichwort, das führt man ja so gerne vielleicht leicht auf der Zunge. Und erst als ich es recherchiert habe, fiel mir auf, oh, das ist ja ein Sprichwort, das biblische Wurzeln hat. Und zwar findet man eine Anlehnung im Matthäusevangelium. Da haben wir das 12. Kapitel mit dem Vers 34. Dort steht dann wörtlich, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und das ist schon eine heikle Stelle im Matthäusevangelium. Es beleuchtet an dieser Stelle eigentlich das, was wir heute eine Doppelmoral nennen würden. Also wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid, wenn ihr eine böse Gesinnung habt? Das fragt Jesus in diesem Streitgespräch im 12. Kapitel. Und es ist gar nicht als so eine positive Formulierung gemeint. Und das heißt ja nicht nur, dass wir nicht an uns halten können, wenn wir total happy sind über was. Und ich denke so, gerade wenn man Kinder beobachtet, wenn ich meine eigene Tochter anschaue, ist das so, die Kinder überschlagen sich ja dann, wenn was Tolles in der Vorerwartung steht oder was Tolles passiert ist, dann kommen die Worte ja schneller aus dem Mund, als ich die Zunge richtig artikulieren kann. Das heißt aber ja auch, dass Herz und Mund da so eine gewisse Einheit bilden, dass die, sagen wir mal, einen kurzen Weg haben und dass ja auch unser Verhältnis so zum Geist auch noch mit reinfunkt, mit reinspielt.
In einer früheren Folge haben wir ja schon davon gesprochen, dass das Herz als Sitz des Blutes für die Regulation von Gefühlen, von Leidenschaft, aber auch von Willen und Glauben und so weiter spricht. Der Mund hat demnach die Aufgabe, das Innere zu offenbaren. Das ist ja in gewissem Sinne eine Ermahnung, sich nicht zu verstellen und die Emotionen nicht auf einen Umweg über das Gehirn zum Mund zu schicken. Ich glaube, das wäre nicht immer so angenehm.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Sinne der christlichen Lehre ist, dass wir alle Höflichkeiten über Bord werfen sollten. Aber gut, ja, schauen wir auf die Architektur. Also unser Text hat 18 Strophen. Die ersten drei entsprechen auch den ersten drei Strophen im NGB, die vierte NGB-Strophe macht dann einen Sprung. Es ist die 12. im Gesamtkontext. Und die 5. Strophe, die wir abgedruckt haben, ist dann die Nummer 13. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich ganz voll ökonomisch gedacht. Also 5-mal danken muss doch reichen, oder? Und das, was dann dazwischen passiert, diese ganzen Königsmetaphern, Christkönig und was weiß ich nicht alles, ist doch alles gar nicht mehr zeitgemäß. Und damit nehme ich vielleicht so ein bisschen die Pointe jetzt schon vorweg. Damit verbaut man sich die Möglichkeit, mit Liedern nicht nur zu predigen, wie es der Untertitel unseres Podcasts ist, sondern mit und durch Lieder zu beten. Also es ist ja auch eine Form von Gebetspraxis, sich vielfach und auch mit unterschiedlichen Sprachbildern der gleichen Thematik immer wieder mal zu widmen.
Okay, dann mal weiter. Wo geht's hin mit den Gedanken gerade?
Also ich denke dabei an die Praxis des Herzensgebets zum Beispiel.
Stopp. Herzensgebet, ist das ein Fachausdruck?
Ja, erstaunlicherweise ist Herzensgebet ein Fachausdruck. Das Herzensgebet ist etwas, was aus der orthodoxen Kirchentradition kommt. Es ist aber auch ein beliebtes Mittel in spiritueller Praxis und auch in christlicher Mystik. Das Gebet ist so ein bisschen wie ein Mantra. Es besteht aus der beständigen Wiederholung eines Satzes. Üblicherweise ist der Herrsatz: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Verbunden mit bestimmten Atemintervallen, also dass du das immer auf eine Atemlänge sagst und so weiter, ist das eine religiöse Meditation, also eine Vertiefung in diese Idee: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und die Idee ist, dass ich dieses Gebet nicht willentlich steuere, sondern dem Geist in mir, dem Geist Gottes, Raum schaffe, meine Gedanken zu führen. Und in dem Sinne sind so, da sehe ich auch so kurze Liedabschnitte mit vielen, vielen Strophen, die führen uns in eine ähnliche Praxis. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe vor, alle 18 Strophen zu singen, ich behaupte, so spätestens ab der 9. Strophe erwartet kaum noch jemand, dass jetzt die große textliche Revolution stattfindet. Also es hat schon was wie lange auf ein Gemälde schauen. Und ich glaube auch, dass das Absicht ist, wenn ich an zum Beispiel diese großen Gemälde von Hieronymus Bosch denke. Die sind so riesig und so detailreich und die laden ja auch ein zu meditieren. Und du kannst eine halbe Stunde auf dieses Bild schauen und du wirst immer noch sagen, ach da, ach ja, genau, da ist ja auch noch was. Also ich glaube, dass gerade so strophenintensive Lieder uns auch da gedanklich auf einen Pfad führen wollen.
Genau, und Paul Gerhardt hat bestimmt auch das gedacht. Also natürlich hatte der immer furchtbar viel zu sagen und brauchte vielleicht auch 18 Strophen dafür, aber so das Thema Zeit nehmen und Raum greifen lassen ist bestimmt seins gewesen.
Ja, und auch wenn es komisch klingt, für mich wäre das eine echte Gottesdienstintensivierung. Also auch wenn wir das grundsätzlich nicht steuern oder beschwören können. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht in seiner Resonanztheorie von der Unverfügbarkeit. Also dass gerade dort wir in Einklang kommen mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein Zustand, den wir bewusst heraufbeschwören können. Der entzieht sich uns auf eine gewisse Art und Weise.
So, jetzt fangen wir aber mal an. Also unsere Zuhörer denken, wir hätten schon längst, aber jetzt geht's wirklich in medias res. Ich lese mal den Text der ersten Strophe. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Gleichzeitig blitzt und donnert es hier draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört.
Sprechen wir heute gar nicht über Jesu meine Freude, ob es ist, gleich kracht und blitzt.
Ich fange deswegen nochmal von vorne an. Da kam gerade echt ein Donner hier in unseren Raum. Die erste Strophe. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Über Herz und Mund haben wir ja bereits ausführlich gesprochen. Kommen wir zu den nächsten Versen. Ich mag das Wort oder die Wörter Herzenslust. Die spricht man schon genau so, wie es sich auch inhaltlich anfühlt. Sehr, sehr charmant. Aber spannend ist dieser Missions- bzw. Bekenntnisaufruf, es auf Erden kund zu tun.
Und genau da steckt was richtig Cooles so in der Formulierung. Gerhard schreibt ja, ich singe und mache auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Und das ist mehr als das, was ich von dir gehört habe, mehr als das, was im Gottesdienst erzählt wurde, oder das, was ich von dir weiß. Also das Bewusstsein ist etwas, was so auf die feinstoffliche Ebene hineinreicht. Es berührt eine emotionale Ebene, eine gefühlte Wirklichkeit. Und das zweite tolle Wort, und es bleibt dabei, das ist donnert in Berlin, ich mache etwas kund, ich tue etwas kund. Kundtun ist ja auch wiederum mehr als nur etwas sagen. Es ist etwas verkünden. Es hat einen, ich möchte beinahe sagen, heraldischen Charakter. Es ist ein Ausrufen, ein ich stehe hier und kann nicht anders. Übrigens spannend wird das bei der Beziehung von Herz und Mund. Also das Herz erkundet, es macht sich Dinge bewusst, während der Mund nicht erkundet, sondern verkündet.
Man könnte das natürlich jetzt als antiquiert, also als antiquierte Sprache abtun, aber so einfach ist es dann doch nicht. Lass uns mal weiter auf die Suche gehen. Strophe 2. Ich weiß, dass du der Brunnen der Gnade und ewige Quelle bist. Daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. Hier haben wir jetzt die ewige Quelle, das bewegte Wasser. Was ist der Mensch ohne frisches Wasser?
Das ist so ein universales Bild vom Leben. Ich finde das immer toll. Dritte Strophe. Was sind wir doch, was haben wir auf dieser ganzen Erd, dass uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben wird? Das ist jetzt grammatikalisch echt spannend. Es klingt komplizierter, als es ist. Wir haben zwei rhetorische Fragen. Wenn wir es ökonomisieren würden, dann hieß es vielleicht einfach, ohne dich hätten wir doch nichts auf dieser Erde. Und das ist so eine Art Doppelpunkt. der jetzt in den kommenden 10 Strophen ausgeführt werden kann.
Wahrscheinlich wäre es dann doch etwas viel, wenn wir jetzt auf alle 18 Strophen schauen. Außerdem wäre es irgendwie jetzt auch ganz schön, mal Musik zu machen oder Musik zu hören. Ich schlage vor, wir hören jetzt mal 2 bis 3 Strophen, die nicht im Nauplustorischen Gesangbuch zu finden sind.
Jetzt sind immer noch 6 Strophen übrig bis zu unserem Abschluss im NRK-Gesangbuch. Wir haben ja vorhin über die Entstehungszeit gesprochen. Ende des Krieges. Das hat auch ganz viel mit dem Wunsch von oder nach politischer Stabilität zu tun. Und das bedeutet aber auch den Erhalt herrschaftlicher Linien und vor allen Dingen einer gütigen, dem Volk zugewandten und stabilen Regierung.
Tja, weil die Idee einer demokratischen Regierung ja noch nicht erfunden war. Oder von der politischen Dimension möchte ich da jetzt noch einmal zurück zur Strophe 9 und 10 sie vorlesen und mit dir darüber sprechen. Denn die beiden Strophen sind echt schön und spannend. Strophe 9. Du strafst uns Sünder mit Geduld und schlägst nicht allzu sehr. Ja, endlich nimmst du unsere Schuld und wirfst sie in das Meer. 10. Strophe. Wenn unser Herz seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zu Ehr gereicht.
Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Strafen mit Geduld klingt so ein bisschen wie demütigen durch Freundlichkeit. So extra dickes Trinkgeld geben, obwohl man dafür nichts bekommen hat oder so. Aber ich glaube schon, dass da was anderes hintersteckt. Es geht ja hier, oder sagen wir mal, das Wort Strafe ist ja nicht als Bestrafung gemeint, sondern Strafe meint ja auch wie straffen. Also eine Korrektur durch Selbsterkenntnis, durch Buße. Am Ende der Buße steht dann praktischerweise Vergebung. Vergebung von Schuld, Vergebung von Sünde, indem er sie ins Meer wirft. Und anders als wir das heute am Plastikproblem im Indischen Ozean sehen, konnte man vor 250, 300 Jahren noch sagen, wenn was ins Meer geworfen wird,
dann ist es weg.
Dann ist es auch wirklich weg. Ja. Also etwas, was endgültig verloren werden soll, das geht dann ab ins Meer.
Das hat mir besonders gut gefallen, das mit dem Meer. Ja, in der 10. Strophe wird eine große Bandbreite vom Seufzen bis zum Schreiben aufgemacht. Das erinnert natürlich sprachlich an viele Psalmen. Die Nähe zur 9. Strophe zeigt mir, dass für Gerhard Freud und Leid ganz nah beieinander liegen und es immer passieren kann. Auch hier ist die Formulierung, Gott nimmt sich nicht nur unserer Seufzer an, er verwandelt sie in etwas, das ihm zur Ehre gereicht.
Ja, und da muss ich an einen Abschnitt aus Psalm 8 denken. Dieser Abschnitt beschäftigt mich schon ganz lange. Da heißt es ja, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Und weiter geht's dann, dass dadurch die Feinde entsprechend verspottet werden. Auch spannend hier, dass hier nur das Herze seufzt und schreit und nicht der Mund. Also vielleicht kann man es so lesen, dass in der Kommunikation mit Gott es manchmal schon reicht, wenn das Herz etwas äußert. Das muss der Mund gar nicht erst tun.
Naja, so, da fängt ja auch Glaube an. Ich finde das wunderschön. Aber jetzt kommen wir endlich zu meiner vierten oder der im Original 12. Strophe. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht. Das ist wirklich schön. Da steht ja so etwas Ewiges drin. Aber für mich ist es die erste Hilfe. Du füllst des Lebens Mangel auf. Das heißt ja nicht, dass uns was Irdisches fehlt, das mit Geld, Schönheit, Macht oder Wissen man wirklich auffüllen könnte, sondern mit ewigen Dingen, mit geistlichen Gaben.
Ja, und da steige ich direkt mit ein für die zweite Hälfte dieser Strophe. Es gibt hier eine ganz spannende Formulierung, die Paul Gerhardt für das Sterben verwendet. Er schreibt ja, wenn uns die Erd entgeht. Also nicht so, wenn wir diese Erde verlassen oder wenn wir von ihr gehen oder sowas. Da steckt ja so eine Idee der Zeit hinter. Also das Leben der anderen geht weiter. Die Erde dreht sich ja weiter. Die Welt, die Erde entgeht uns, weil unser Daseinszustand dann ja, pausiert, will ich jetzt nicht sagen, aber er hält ja an. Wir sind dann nicht mehr Teil dieses Erdgeschehens. Und er schreibt das aber irgendwie auch so ganz nüchtern, ohne Bitterkeit. Er schreibt einfach, wenn uns die Erde entgeht. Das finde ich schon eine sehr starke, gelassene Haltung.
Ja, das ist es. Ich habe ehrlich gesagt so noch nie darüber nachgedacht. Zum Schluss dann bitte jetzt die Strophe 13. Also die im Original Strophe 13, das ist die Schlussstrophe unseres Gesangbuches, des Norpistorschen Gesangbuchs. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Dinge, ist selbst und bleibt dein Gut. Also ich kann schon verstehen, dass man diese Strophe jetzt an den Schluss setzt. Das formuliert hier ja so eine Überzeitlichkeit, ist selbst und bleibt auch die individuelle Ansprache. Ein bisschen wie bei Lobe den Herrn, meine Seele. Ich spreche da mit mir selbst und gar nicht ermahnend, sondern ganz happy eigentlich. Und mit Tanzen und Singen.
Ja, anders als das Original. Also die Original 18. Strophe, die ist dann eher ein bisschen ermahnend. Ich werfe das jetzt nochmal so zum Abschluss ein. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein. So wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Ja, red ihm nicht darein, das ist schon so ein rhetorisches auf die Finger klopfen. Aber auch hier wird dann nochmal anders über das Sterben gesprochen. Hier steht dann, hier wirst du im Frieden ruhen und ewig, also quasi dort ewig in diesem anderen Wesenszustand fröhlich sein. Und wir haben in der letzten Episode ja mal kurz über das Thema Ars Moriendi, also diese Sterbekunst, gesprochen. Und bei Paul Gerhardt ist es ja weniger so ein stoischer Fatalismus, und auch weniger dieser Totentanzgedanke, Tod der große Gleichmacher, sondern es ist so ein vertrautes Hinwenden, Hinschauen auf diesen Augenblick, dass Friede und Freude da Lohn für das Leben im Glauben und die Gottgefälligkeit sind.
Ja, dafür lohnt es sich, dankbar zu sein. So, sind wir jetzt am Ende und dann gäbe es wieder unsere Fazits. Wenn ich anfange, muss ich feststellen, dass je mehr wir über Paul Gerhardt nachdenken, umso redundanter werden meine Fazits. Also es ist tatsächlich so wie bei fast allen seinen Stücken. Es lohnt sich einfach, alle Strophen zu lesen. Paul Gerhardt, in, wenn wir seine Biografie sehen und mit in unsere Überlegungen einfließen lassen, ist ein Dennoch-Lober, aber so, dass man es eben nicht anhört, dass es ein Dennoch ist. Es ist so eine Freude am Glauben und eine Freude am Gott loben, das so ansteckend und macht ihn, glaube ich, auch so einzigartig in seiner Zeit. Und das ist ja bei so einem Lob- und Danklied wieder ganz, ganz im Vordergrund für mich auch.
Das kann ich total nachempfinden. Ich würde in meinem Fazit gern nochmal auf die Form zu sprechen kommen. Also einerseits die Tatsache, dass dieses Lied 18 Strophen hat und wir ja kurz über diese Praxis des Herzensgebets gesprochen haben. Ich würde mir wünschen, mal wirklich diese musikalische Kirchengemeinden-Meditation zu machen und wirklich einfach mal alle zu singen, diese Strophen, und auch obwohl jedes Wort mit Bedacht gewählt ist, nicht jedes Wort so auf die Goldwaage legen und einfach es wirken lassen. Ich glaube manchmal, und das habe ich auch für mich wieder beim Recherchieren und beim Vorüberlegen festgestellt, ist die Unverfügbarkeit des guten Gedankens ist irgendwie was total Tröstliches. Es nimmt uns ja auch so ein bisschen den Druck raus. Also zum einen den Druck, immer dankbar sein zu müssen und immer das Körnchen zu finden, für das man danken kann. Hast du heute schon gedankt? Das kann eine gefährliche Waffe sein, so eine Aussage. Aber einfach zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich lasse die Gedanken schweifen und vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Ich kann es nicht steuern und lenken. Das schafft dann so eine Gelassenheit und Ruhe, die ich mir für mich wünsche, die ich aber auch uns allen wünsche, weil wir oftmals doch sehr auf den Effekt hin arbeiten und dann auch mit vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Druck ins Musizieren gehen, weil wir sagen, oh, Uhrzeit und oh, es sind noch 11 Strophen und wie kann ich jetzt die Orgel umregistrieren, damit es nicht langweilig wird, und da einfach auch mal Druck rausnehmen und Gelassenheit üben, auch in der großen Menge an Strophen und so weiter. Das ist das, was ich für mich üben möchte. Das ziehe ich als Fazit da für mich raus. Und wir hoffen, dass auch für euch ein fazitfähiger Gedanke in unserem kleinen Gespräch mit dabei war. Wie immer gilt der Aufruf an euch, folgt uns gerne, das kostet euch nichts. Hört rein, empfehlt uns gerne weiter und schreibt uns doch mal eure ganz eigenen Liedgedanken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Herzliche Grüße und tschüss.